Nun wird es ernst. Das heißt, wir kommen zu unserem heutigen Thema. Es geht nicht um einen komischen oder eigenbrötlerischen Kauz, sondern um den Vogel des Jahres 2017, den Jäger der Nacht. Das ist der Waldkauz. Er gehört zur Familie der Eulen. Wir haben den Vogelspezialisten schlechthin eingeladen, zu uns ins Studio zu kommen. Manfred Siering, Vorsitzender der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern, stellvertretender Vorsitzender des Bund Naturschutz in Bayern, Kreisgruppe München und Vizepräsident des Vereins Freunde der Zoologischen Staatssammlung München. Da wir viele Fragen zum Waldkauz und dessen Verwandte an Manfred Siering haben, interviewen ihn sowohl Kollegin Lisa Balke als auch Martin Hensel, stellvertretender Geschäftsführer des Bund Naturschutz Kreisgruppe München, zur Unterstützung. Ich begrüße nun herzlich unseren Studiogast Manfred Siering mit Lisa Balke und Martin Hensel.
Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Ja, hallo.
Einen schönen guten Abend, Herr Siering. Fangen wir gleich mal an. Wenn ich jetzt zum Beispiel spazieren gehe im Wald oder im Park, wie erkenne ich denn den Waldkauz, den Vogel des Jahres?
Wenn ich überhaupt einen Waldkauz wahrnehme beim Spaziergang, was ja eigentlich mehr oder weniger Zufall sein wird, dann erkenne ich eine Eule mit dunklen Augen, große glänzende dunkle Augen, keinerlei Ohren, sondern einen dicken runden Kopf. Und ich erkenne eben die Eule kaum, weil sie rindenfarbig getarnt ist. Der Waldkauz setzt sich meistens, wenn er am Tag ausruht, dann setzt er sich vor einen dicken Baum oder vor einen Ast, senkrecht hochstehender Ast, sodass er eben sich kaum von der Rinde abhebt. Und überdies sitzen die Käuze am Tag meistens in Höhlen, so ausgerissene Äste, die nachgefault sind, in den Stamm hineingefault sind. Da sitzen sie dann drin wie so Madonnen in so einer Nische.
Also ist es sozusagen eher ein Glücksfall, falls mir mal ein Waldkauz über den Weg läuft?
Ja, ich kann natürlich das Glück herausfordern, indem ich dorthin gehe, wo die meisten Münchner schon ihren Waldkauz gesehen haben. Das ist im Nymphenburger Schlosspark an der Linde, an der Brücke bei der Badenburg. Da sitzt also in einer uralten Linde in einer Höhle ein Waldkauz drin, der hat also seine Tagungsstelle.
Der Kasimir.
Ja, den die Leute immer Kasimir nennen, ohne meistens zu kennen, was für ein Geschlecht das überhaupt ist. Und manchmal sitzt auch eine andere Eule, das kriegen die gar nicht so mit, die Leute.
Da muss ich jetzt gleich auch nochmal einhaken. Das Geschlecht der Eulen, kann man das überhaupt erkennen? Sitzt jetzt Papa oder Mama Eule oder sehen die eh alle gleich aus?
Bei den meisten gefiederten Beutegreifern sind die Männchen etwas kleiner und die Weibchen sind größer und wuchtiger. Und somit ist es auch beim Waldkauz. Also wenn man zwei Käuze so eng vertraut nebeneinander sitzen sieht, dann fällt einem schon der Größenunterschied auf. Das wuchtigere Tier ist immer das weibliche Tier.
Ja, und wie groß muss ich mir jetzt so einen Waldkauz vorstellen? Ist das jetzt eher wie eine Amsel oder wie eine Krähe oder noch größer oder kleiner?
Ist größer als eine Krähe, beziehungsweise dicker als eine Krähe. Eine Krähe ist eigentlich schlank. Wir kennen ja diese klassische Singvogelgestalt, die Rabenvögel können, also den Singvögeln. Und so ein Waldkauz ist also pummelig, dicker Kopf mit den nach vorne gerichteten Augen. Und die Männchen, die haben so vom Gewicht her, würde ich jetzt mal sagen, die Männchen zu etwa 450 Gramm. Und die Weibchen, die können bis 600 Gramm haben. Also das ist schon ein erheblicher Unterschied.
Als Eule ist es ja ein Jäger der Nacht. Was hat das denn jetzt für besondere Anpassungen an die Jagd in der Nacht, an See oder am Hörvermögen oder am Gefieder?
Ja, es ist das Hörvermögen in erster Linie. Die Eulen können auch in stockfinsterer Nacht, wenn also bedeckter Himmel ist, dicke Wolkendecke, keines Sternenlicht, kein weit draußen im Wald, wo auch kein Kunstlicht hinkommt, da finden die ihre Beute untrüglich und ganz zielsicher mit dem Gehör.
Und aber sehen tun die dann gar nichts oder ein bisschen was durch die Sterne oder den Mond? Oder?
Selbstverständlich. Also wenn so ein normaler, klarer Himmel ist und die Sterne funkeln, dann genügt dieses geringfügige Sternenlicht genügt ihnen. Sie haben hinterm Auge, also auf dem Augenhintergrund, dieses Tapetum lucidum. Das ist so eine Silikatschicht, was auch übrigens Katzen haben. Oder manchmal sieht man auch Augen von einem Reh leuchten nachts oder von einer Kuh auf einer Kuhweide, wenn man mit der Stirnlampe so läuft. Das sind also, ist der gleiche Effekt. Das wenige Licht wird also nochmal gebündelt und geht auf die Sehnerven und der Vogel kann dadurch sehen. Viel besser als wir Menschen. Wir haben sowas eben nicht.
Und wie macht es der Waldkauz oder die Eulen allgemein, dass sie geräuschlos sich quasi bewegen?
Die haben ein wunderbares, weiches Gefieder. Die ganze Gefiederoberfläche, wenn man so beim toten Waldkauz immer den mal in der Hand hat, drüber streicht, das ist ganz anders wie zum Beispiel von einer Rabenkrähe. Das ist ein weiches, seidiges, flauschig, wolliges Gefühl, wenn man das anfasst. Und außerdem haben die an den Vorderkanten vom Flügel die vordersten Schwungfedern, die die Luft durchschneiden. Das ist wie so ein feiner Kamm. Also wenn ich so einen Kamm mit den Zähnen voraus durch die Luft fahre, dann wird die Luft nicht zerschnitten, sondern die teilt sich so unhörbar. Eulen machen also kein Eigengeräusch, wenn sie jagen, und können sich voll auf die Geräusche ihrer Beute konzentrieren. So ein Kauz, der über so einen Buchenwald, Laubstreu, gleitet durch so einen alten Buchenwald, und da raschelt irgendwo eine Maus, der findet die und greift dann mit todsicherer Treffsicherheit auf die Beute, schlägt die also sofort mit den Krallen.
Wie ist das dann bei den Eulen im Winter, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Schneedecke habe, wie können die dann ihre Beute klauen?
Dann kann so ein Kauz sich auch durch die Schneedecke hindurch horchen und hört dann also die Nagegeräusche, wenn so eine Maus dann irgendeine Buchecke gerade abraspelt, dann hört die Eule das und kommt also mit Wucht durch die Schneedecke hindurch und schlägt also die Beute auch unterm Schnee. Die Beute kann sie also vorher gar nicht gesehen haben.
Also ähnlich wie der Schneefuchs das...
Wie der Fuchs bei seinem Mäusesprung auch durch die Schneedecke bricht. Es ist manchmal schon passiert, dass so ein Kauz nicht gewusst hat, dass der Schnee wieder überfroren ist nachts, weil es ja nachts immer wieder kälter wird, und ist dann auf die Haarstecke geprallt und war dann zum Teil etwas besinnungslos. Kurze Zeit hat sich auch wieder aufgerappelt. Also ich habe noch nicht gehört, dass eine Eule dann gestorben wäre, aber es ist ein ganz schöner Aufprall.
Wie tief kann der dann in so eine Schneedecke eintauchen?
Also vom Bartkauz ist bekannt, der kann so 30 cm tief in den Pulverschnee rein, allerdings in Lappland, da ist er meistens wunderbarer Pulverschnee. Aber bei uns ist es dann schon auch ein Problem manchmal.
Wissen die dann, wie tief die Schneedecke ist?
Nee, der schlägt einfach mit voller Wucht zu und irgendwann kommen die Krallen auf die Maus, die unter dem Schnee zu hören ist.
Der Vogel des Jahres, wie werde ich Vogel des Jahres? Also welche Kriterien muss ich mit?
Vogel des Jahres werden.
Kannst ja mal versuchen.
Also wenn ich ein Vogel wäre, ja, also nicht nur ein komischer Kauz, hätte ich Chancen auf den Vogel des Jahres.
Ja. Als komischer Kauz?
Ja, da muss der Vogel, um diese Karriere zu machen, muss ein besonderes Problem haben. Man hat jetzt zum Beispiel das Rebhuhn vor einigen Jahren auch war Vogel des Jahres, weil da wollte man hinweisen auf die Zerstörung von Hecken in der Agrarlandschaft. Und jetzt in dem Fall ist heuer ja der Waldkauz Vogel des Jahres. Und also die Naturschutzverbände wollen damit hinweisen auf den Mangel an Großhöhlen. Der Waldkauz braucht ja zum Brüten eine Höhle, in die er reinpasst. Und so ein Vogel, der also mehr als Krähen groß ist und oft zu zweit in der Höhle sitzt und dann die heranwachsenden Jungen auch, das müsste eigentlich schon eine ziemlich gute, große Höhle sein. Und solche Höhlen fehlen eben in unserer Landschaft.
Also ist es dann durchaus hilfreich für den Schutz der Eulen, wenn man als
Vogel des Jahres ist. Ja, man thematisiert eben das Problem und geht damit auch heran, zum Beispiel an die Landwirte, an die Forstbehörden, damit die eben auch zum Beispiel ihre Pflicht zur bestimmten Totholzmenge pro Hektar eben auch einhalten. Und man rüttelt an deren Gewissen, indem man diesen Vogel des Jahres ihnen vor die Augen hält.
Gibt es da Erfahrungen, dass diese Benennung zum Vogel des Jahres tatsächlich auch effektiv was bringt, dass sich was verändert bei den Landnutzern, auch bei der Bevölkerung vielleicht, auch im Wissen?
Es hat eigentlich in der Vergangenheit schon immer ein bisschen was bewirkt, aber es ist nicht leicht und manchmal gibt es eben auch Grenzen, wo eben dann nicht viel mehr rauskommt. Also ich erinnere nur, der Goldregenpfeifer war 1975, das ist eine Goldregenpfeifer-Population, die in den Nordseewiesen früher zu Hause war und gebrütet hat, eine Unterart sogar, die ist mittlerweile ausgestorben. Also da hat der Vogel des Jahres eben nicht gereicht, aber hat vielleicht gereicht, um das Aussterben für ein paar Jahre zu verzögern, weil doch einige Landwirte diese Salzwiesen, wo der vorkam, besser geschützt haben.
Wissen denn die Landwirte, was sie für Höhlen dann bauen? Ich kann mir das gar nicht vorstellen.
Waldkauz ist am besten aufgehoben in einer natürlichen Höhle, zum Beispiel in einer alten Linde oder Eiche. Wenn die natürliche Höhle hat, ausgefaulter Ast oder ein ausgerissener Ast, wo dann in den Stamm der Pilz hineinfault und dann kommen Vögel und Spechte und so weiter und machen eine Höhle und die bezieht eben dann der Waldkauz. Man kann natürlich auch dem Waldkauz helfen, so ähnlich wie man der Schleiereule hilft, indem man eine Scheune einfach in ein viereckiges Loch oben reinsägt, die sogenannte Uhlenflucht, so hat man es in Norddeutschland früher genannt, wo die Eule raus und reinfliegen kann. Und dann jagt eben so ein Kauz dann eben auch indoor bei schlechtem Wetter.
Was kann ich als Einzelperson jetzt sonst noch machen, außer jetzt in der Scheune einen Eulenschutz zu machen? Was kann ich tun, wenn ich mich für Eulen einsetzen möchte?
Also eine naturnahe Landschaft einfach ihm lassen. Dem Waldkauz nützt gar nichts, wenn ein riesen Maisfeld bis zum Horizont ist oder wenn daneben ein monotoner Fichtenhochwald ist mit gleichaltrigen Fichten. Das ist nicht sein Lebensraum. Da findet er keine Beute, da hat er keine Höhlen. Im Maisfeld wird es vielleicht Anthrazin oder sogar vielleicht so Rodentizide, also Nagergifte ausgebracht, wo dann der Wildcat sogar die vergifteten Mäuse frisst. Angeblich macht es nichts aus, aber ich glaube das nicht ganz, was die Industrie uns da erzählt. Und das sind halt die Probleme, die der Wildcat hat. Also man kann dem Wildcat am besten helfen, indem man die Finger von der Chemie weglässt und indem man naturnahe Wälder wieder schafft.
Aber es bringt jetzt nichts als Privatperson, einen Nistkasten oder gibt es sowas, Eulenkästen aufzuhängen?
Oh ja, das kann man schon auch machen. Ich habe also es gibt eine kleine Arbeitsgruppe, die in den Wäldern südlich von München zum Beispiel für den Raufußkauz, der ist eine Nummer kleiner wie der Waldkauz, und für den hängen wir Kästen auf. Insgesamt sind so etwa 40 Kästen da in den Forsten und die kontrollieren wir auch einmal jährlich. Und manchmal geht auch der Waldkauz in diese Raufußkauzkästen hinein, obwohl er sich da ein bisschen reinzwängen muss. Wir haben extra die Löcher so eng gemacht, dass er sich schwer tut, weil wir wollen ja seinen kleinen Verwandten fördern, der also deutlich seltener ist.